Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership wird Ihnen präsentiert von Westlotto.
Hallo und herzlich willkommen zur 48. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Dieses Mal ist Marie-Christine Ostermann zu Gast. Sie ist Präsidentin des Verbandes Die Familienunternehmer und führt selbst in der vierten Generation ein Unternehmen namens Rolco. Sie beliefert Großküchen, insbesondere für Krankenhäuser und Altenheime. Viel Spaß beim Zuhören. Liebe Frau Ostermann, herzlichen Dank, dass Sie heute zu Gast in unserem Podcast Werte und Leadership sind.
Herzlichen Dank für die Einladung.
Sie sind Familienunternehmerin, Sie sind aber auch Verbandschefin und ich bin ganz gespannt, was Sie heute an Gegenständen bzw. an Werten für uns mitgebracht haben. Worüber sprechen wir heute? Was haben Sie sich ausgesucht?
Wir sprechen als erstes über den blau-gelben Elefant mit dem Logo unseres Familienunternehmens. Der Elefant ist das Wahrzeichen der Stadt Hamm inzwischen, weil vor 40 Jahren eine alte Kohlezeche umgebaut wurde in einen Freizeitpark. Und aus dem Zechengebäude wurde ein Elefant gebaut. Durch den Rüssel kann man in einem Aufzug nach oben fahren und hat dann einen herrlichen Blick über die ganze Stadt. Und Kunstausstellungen zum Beispiel finden dort statt. Und dieser Elefant ist zum Symbol der Stadt geworden. Und deswegen haben inzwischen ganz, ganz viele Unternehmen hier vor Ort in ihren Farben und in ihrem Logo den Elefant gestaltet und auch auf ihrem Firmengebäude aufgebaut. Und das haben wir letztes Jahr auch gemacht, anlässlich des 100-jährigen Geburtstages unseres Familienunternehmens Rolco, das ich inzwischen in vierter Generation führen darf.
Und der Elefant steht für Sie, für was ist das? Für die Tradition, für die Ortsverbundenheit, für was steht das genau?
Der Elefant steht einmal dafür, wie sehr wir mit der Stadt verwurzelt sind als Familienunternehmen Rolco. Wir beschäftigen hier 230 Mitarbeiter, führen den Betrieb seit 1923 und viele Menschen arbeiten auch in vielen Generationen schon in unserem Familienunternehmen. Insofern sind wir sehr, sehr stark auch mit der Stadt verbunden. Der Elefant steht aber auch für den Strukturwandel, für den Wandel für die Zukunft. Früher wurde hier sehr viel Bergbau betrieben und Kohle abgebaut und inzwischen hat sich die Stadt gewandelt, das Stadtbild hat sich auch gewandelt. Die alte Zeche ist ein wunderschöner Freizeitpark, die Stadt ist sehr, sehr familien- und kinderfreundlich auch geworden und blickt in die Zukunft. Dafür steht natürlich auch der Elefant und er trägt das Logo unseres 100-jährigen Jubiläums. Er steht auch für die Beständigkeit und Resilienz, denn unser Betrieb wurde in schwersten Zeiten vor über 100 Jahren gegründet, hat sich immer wieder neu erfunden, hat schwere Krisen, Krieg und Zerstörung überstanden und wird seit so vielen Jahrzehnten von meiner Familie geführt. Und das gibt mir sehr, sehr viel Mut und Zuversicht, auch die Zukunft gut bewältigen zu können.
Ich habe auch gelesen, dass eines Ihrer großen Vorbilder Ihre Großmutter ist, die ja auch im Betrieb sozusagen tätig war. Stimmt das?
Genau, meine Urgroßmutter hat mit ihrem Mann das Unternehmen gegründet. Damals war sie um die 20 Jahre alt. Es herrschte Hyperinflation, sehr, sehr hohe Staatsschulden und politisches Chaos, Armut. Es war sehr, sehr mutig, den Betrieb zu gründen. Und sie hat das Unternehmen wirklich in Zeiten auch dann allein später geführt, als mein Urgroßvater verstorben war, in einer Zeit, wo es auch überhaupt nicht üblich war, dass Frauen Firmen führten. Sie hat sehr viel investiert. Diese Investitionen sind bis heute wichtig für das Familienunternehmen. Und sie war sehr stark und resolut. Ich konnte sie noch kennenlernen. Sie starb, als ich 4 Jahre alt war. Und sie hat mich tatsächlich, obwohl ich damals ja noch sehr jung war, für mein Leben geprägt und sehr inspiriert. Und deswegen habe ich sie bis heute als mein unternehmerisches Vorbild. Und es ist mir wirklich auch eine Ehre, in ihre Fußstapfen treten zu dürfen.
Ist aber natürlich auch, so stelle ich mir das vor, so eine große Verantwortung auf den Schultern zu tragen, zu wissen, die Generationen vor mir haben das erfolgreich geführt. Ich muss das weiterführen. Ist das nicht auch eine Bürde, die man hat?
Das ist mit Sicherheit auch so, aber meine Eltern, vor allen Dingen mein Vater, der das Unternehmen in dritter Generation geführt hat, hat das ziemlich clever gemacht, weil er mir immer von Anfang an signalisiert hat, dass ich frei in meiner Entscheidung bin und machen kann, was ich möchte, sofern es mich glücklich macht und sofern ich dann auch davon leben kann und mir eine Existenz aufbauen kann. Er selber wurde mit 14 Jahren schon gefragt von meiner Urgroßmutter, ob er unser Familienunternehmen Rulco später dann übernehmen könnte. Und das wusste ich auch. Und er hat mich auf Lebensmittelmessen mitgenommen. Unser Unternehmen beliefert Krankenhäuser und Altenheime und die Gastronomie mit Lebensmitteln. Und ich fand das auf diesen Messen immer sehr, sehr spannend, die Produkte zu probieren und die Menschen zu treffen. Und so hat er mir das Unternehmen sehr spielerisch, ohne Druck, sehr schmackhaft gemacht. Und deswegen bin ich von alleine auf meine eigene Initiative mit 16 Jahren zu ihm gegangen und habe gesagt, Papa, ich habe mich schon entschieden, ich möchte dieses Unternehmen auch später in die Zukunft, in die vierte Generation führen.
Wow, eine frühe Entscheidung. Mit 16 ist man ja noch wirklich in der Phase, wo man sich findet, wo sich die Identität bildet, nicht?
Das ist richtig. Er hat dann auch zu mir gesagt, dass er sich sehr freut, aber dass ich auch noch sehr jung bin und ich sollte erstmal Ausbildung machen und arbeiten und mich ausprobieren, bevor ich mich dann wirklich festlege und entscheide. Diese frühe Entscheidung war für mich aber wirklich hilfreich, weil ich dieses Ziel immer vor Augen hatte und nach dem Abitur dann zuerst eine Banklehre gemacht habe, um die Arbeitswelt kennenzulernen, um zu arbeiten, aber auch alles über Finanzen zu lernen, wie viel Finanzmärkte auch funktionieren. Und dann habe ich mich beworben für BWL-Studium in Münster und in St. Gallen. Ich habe die Aufnahmeprüfung in St. Gallen geschafft und bin dann in die Schweiz umgezogen, habe dort Betriebswirtschaftslehre studiert mit dem Schwerpunkt Finanzierung und Controlling und habe meine Diplomarbeit dann schon im eigenen Familienunternehmen geschrieben über unsere strategische Positionierung und Ausrichtung. Das war dann das erste Mal, dass ich mit meinem Vater so quasi zusammengearbeitet hatte und auch tief in das Unternehmen hineinschnuppern konnte. Und nach dem Studium bin ich aber dann auch noch zu Aldi Süd gegangen, habe ein Management-Trainee-Programm gemacht, weil ich wollte nie irgendwie sehr früh ins eigene Unternehmen einsteigen, sondern anonym Erfahrungen sammeln, auch Führungserfahrungen sammeln. Das konnte man bei Aldi sehr, sehr gut lernen, weil man sehr jung, sehr schnell ins kalte Wasser geschmissen wird. Ich habe dort alles über Lebensmittelhandel auch gelernt. Mhm. Und so kam ich einfach dann sehr, sehr gut vorbereitet und ausgebildet mit Ende 27, war kurz vor meinem 28. Geburtstag, kam ich dann zurück nach Hamm und bin in unser Familienunternehmen als geschäftsführende Gesellschafterin mit eingestiegen.
Sie haben ja gesagt, der Elefant steht auch für die Ortsverbundenheit. Was denken Sie denn, wenn manche große Unternehmen sagen, Mensch, wir gehen einfach ins Ausland, hier ist es uns zu teuer, die Energiekosten sind in den USA viel günstiger. Was geht Ihnen durch den Kopf, wenn Sie sowas hören?
Zum einen ist das natürlich sehr schade, gerade weil mir persönlich der Standort Deutschland eben auch sehr, sehr am Herzen liegt. Und dann ist es immer traurig zu hören, wenn Unternehmen Entscheidungen treffen, dass sie eben nicht am Standort Deutschland investieren, Arbeitsplätze verlagern, die Produktion verlagern. Auf der anderen Seite kann ich es eben aber auch sehr, sehr gut nachvollziehen, weil der Standort Deutschland meiner Meinung nach nicht mehr wettbewerbsfähig ist. Wir haben hier sehr, sehr hohe Kosten. Wir haben seit fast 20 Jahren auch keine mutigen Reformen unserer Regierungen gehabt, dass der Standort wieder zukunftsfit wird. Und ein Unternehmen zu führen, muss sich rechnen. Investitionen müssen sich rechnen. Man trägt die Verantwortung für die Mitarbeiter. Und das bedeutet schon, dass das Unternehmen schwarze Zahlen schreiben muss und dass auch genug Geld übrig bleibt, dass man auch in die Zukunft investieren kann. Und wenn das dann eben in anderen Ländern attraktiver möglich ist, dass sich Investitionen eben auch rechnen, dann habe ich auch vollstes Verständnis, wenn Unternehmen sagen, dass sie woanders investieren.
Aber für ein Familienunternehmen ist das, stelle ich mir vor, gar nicht so leicht. Einfach Sie, oder könnten Sie morgen sagen, Mensch, ich nehme meine 32 Leute, sack und pack, gucke, wir suchen uns was Hübsches an einem See in Kanada. Das ist nicht so einfach, oder?
Das ist für mein Unternehmen tatsächlich nicht so einfach, weil wir nur auf dem deutschen Markt unterwegs sind. Das hat Vor- und Nachteile. Es hat in dem Fall natürlich den Vorteil, dass wir nicht im internationalen Wettbewerb stehen und somit auch nicht mit Unternehmen konkurrieren müssen, die deutlich günstiger als wir anbieten können. Natürlich sind auch internationale Unternehmen in unserem Markt unterwegs. Die müssen aber am Standort Deutschland zu den gleichen Kosten arbeiten, wie wir das als Familienunternehmen tun. Und da haben wir uns auch gut behauptet über die letzten 100 Jahre und stehen auch profitabel und sehr, sehr resilient da. Es gibt aber viele andere Unternehmen, die eben internationale Wettbewerber haben, die stark produzieren und eben damit konfrontiert sind, dass andere Unternehmen in anderen Ländern das deutlich günstiger oder auch deutlich besser und innovativer teilweise hinbekommen. Und ja, die bräuchten an diesem Standort bessere Rahmenbedingungen. Wenn das nicht klappt, ist es vernünftig, woanders zu investieren und das Unternehmen darüber dann auch fortführen zu können. Denn es ist ja schade, wenn ein Unternehmen schließen muss oder insolvent geht. Das bedeutet dann im Zweifel, dass man, wenn man das kann, dann auch den Standort wechselt.
Sie haben gesagt, Reformen wären nötig. Was ist denn so das wichtigste Element, das Sie sehen? Was müsste sich tun?
Die Kosten am Standort Deutschland sind einfach viel zu hoch und wir brauchen Reformen für eine Angebotspolitik. Und damit meine ich ganzheitliche Kostensenkung. Es ist zum Beispiel so, dass die Sozialabgabenquote auf 42% zugeht und dass es für Unternehmen sehr schwierig ist, bei diesen hohen Sozialabgaben, aber auch hohen Steuern für Arbeitnehmer, dann Menschen aus dem Ausland anzuwerben, die bereit sind, nach Deutschland zu kommen, um hier arbeiten zu wollen. Und aufgrund der demografischen Entwicklung ist es einfach so, dass wir in Deutschland selber halt immer weniger Menschen haben, die eben die Arbeit machen können. Deswegen ist es so wichtig, auch attraktiv zu sein für Menschen aus dem Ausland. Aber auch die Unternehmenssteuern sind sehr hoch, liegen bei rund 30% und müssten mindestens auf europäischen Durchschnitt gesenkt werden. Damit das aber möglich ist, müssten die ganzen Strukturen und Prozesse in Deutschland, gerade die staatlichen Strukturen, deutlich effizienter laufen. Die Verwaltungen müssten beispielsweise digitalisiert werden. Dann könnte das Personal, das dort für Bürokratie gebunden ist, beispielsweise auch in anderen Bereichen eingesetzt werden, die so wichtig sind, wo es auch hapert und fehlt, zum Beispiel im Bildungssystem. Es gibt zu wenig Lehrer, es gibt zu wenig Betreuer, zu wenig Kita-Plätze. Also unser Staat müsste alle Ausgaben überprüfen, deutlich effizienter arbeiten und auch Ausgaben einsparen. Auch das Rentensystem müsste reformiert werden, dass es langfristig zukunftsfit ist. Es gehen jetzt 30% aller Arbeitnehmer in den nächsten Jahren in Rente. Es kommen viel weniger junge Menschen nach, weil einfach weniger Menschen auch geboren werden. Also das System, so wie es jetzt ist, ist nicht mehr tragfähig. Und es braucht einfach strukturelle Reformen, um die Probleme an den Ursachen zu packen und den Standort somit auch deutlich kostengünstiger zu machen. Dann würde hier auch viel mehr investiert.
Ich glaube, wir könnten jetzt noch ganz lange weiterreden, aber wir haben noch zwei andere Gegenstände zu besprechen. Was haben Sie denn noch mitgebracht?
Ich habe zum einen auch das Buch Zukunftsrepublik mitgebracht. Dieses Buch habe ich ja im Jahr 2021 herausgegeben, zusammen mit anderen Unternehmern, die sich mit mir zusammen bei Startup Teens engagieren. Startup Teens ist eine Non-Profit-Organisation, die Jugendlichen ab einem Alter von 13, 14 Jahren unternehmerisches Denken und Handeln beibringt. Denn unser Bildungssystem wird leider auch nicht genügend modernisiert. Ich habe den Eindruck, dass die schulische Ausbildung immer noch so ist wie bei mir. Und ich habe Abitur vor 27 Jahren gemacht. Also wirklich wesentlich hat sich das nicht verändert. Und vor allen Dingen ist es so, dass die jungen Leute einfach viel zu wenig Wirtschaftswissen lernen. Also wenn, dann lernen sie es in der Berufsschule, wenn sie eine Ausbildung machen. Aber es wird einfach nicht breit flächendeckend vermittelt. Auch Finanzwissen ist viel, viel zu wenig verbreitet und auch Persönlichkeitsentwicklung. Wie finde ich meine Stärken? Worin bin ich gut? Wie baue ich Selbstvertrauen und Mut auf, um etwas zu bewegen? Wie setze ich meine eigenen Ideen um? Es gibt ja Umfragen, auch laut YouGov, dass die Hälfte der jungen Menschen unter 24 Jahren eigentlich auch Lust hätte, ein eigenes Unternehmen zu gründen. Aber nur die wenigsten tun das, weil sie einfach nicht wissen, wie es geht. Und dafür haben wir Startup Teens gegründet, um wirklich ganz konkret über kostenlose Videos, aber auch über ein sehr, sehr großes Mentorennetzwerk Jugendliche zu begleiten und ganz konkret beizubringen, wie man Verantwortung übernehmen kann, entweder als Gründer, als Nachfolger in einem Familienunternehmen oder auch als Intrapreneur, also als Angestellter in einem Unternehmen, der oder die aber selbst gestaltet eigene Ideen mit viel Verantwortung umsetzt. Und darüber haben wir ein Buch geschrieben. Da haben 80 Menschen dran mitgeschrieben, auch mit ihren Vorstellungen und Visionen für die Zukunft, auch ganz speziell, wie unser Bildungssystem aussehen sollte, beispielsweise viel digitaler und dass die Jugendlichen zu Hause viel mehr Präsentationen vorbereiten, die sie in der Schule vorstellen und das gelernte Wissen viel mehr anwenden und Lehrer auch mehr Coaches sind, anstatt einfach vorne zu stehen und die Schüler zu berieseln. Also viele tolle Ideen, wie die Zukunft Deutschlands gestaltet werden müsste, damit wir als Land wieder zukunftsfit werden. Und deswegen habe ich diesen Gegenstand, dieses Buch Zukunftsrepublik ausgewählt.
Das klingt super. Und es klingt auch so, als wären da ganz, ganz, ganz viele tolle Ideen drin. Haben Sie beobachtet, gibt es davon was umgesetzt wurde? Oder wie gucken Sie drauf jetzt nach einiger Zeit?
Also leider ist es tatsächlich so, dass Deutschland eher insgesamt stillsteht, auch seit der letzten Bundestagswahl, aber davor auch schon. Also das liegt jetzt nicht allein nur an der aktuellen Regierung. Es wurde bisher sehr wenig umgesetzt. Also unser Schulsystem müsste modernisiert werden, digitalisiert werden. Wir bräuchten viel mehr Investitionen, auch ins Bildungssystem. Im Bundeshaushalt sind die meisten Mittel aber gebunden. Es ist extrem wenig Spielraum. Wir haben sehr große Herausforderungen. Auch die Transformation zur CO2-Neutralität kostet sehr viel Geld oder die Aufstockung der Bundeswehr, die Unterstützung der Ukraine oder die Integration der Flüchtlinge. Und deswegen müsste das Land wirklich dringend reformiert werden. Also ich habe beispielsweise auch über Europa geschrieben in dem Buch einen Artikel. Und jetzt stehen ja auch die Europawahlen an. Und ich hatte auch beispielsweise vorgeschlagen, dass die Kosten für die erste Fremdsprache durch die Europäische Kommission übernommen werden könnten. Und weil die Sprachbarriere ja eigentlich immer noch die größte Barriere ist, die Menschen aufhalten. Aber Europa ist so ein wichtiges Projekt und auch so ein tolles Projekt mit so vielen Vorteilen. Es ist ja nicht nur Bürokratie und Vorgaben, die aus Brüssel kommen, sondern wir brauchen einfach die Stärke und die Vielfalt von Europa, um international weiter auch mithalten zu können, gerade auch im Vergleich zu China oder USA. Und es wäre wichtig, dass wir in Deutschland und auch am europäischen Standort aus diesem Stillstand rauskommen und unser Land endlich wieder zukunftsfit machen.
Wie ist denn Ihr Eindruck von der jüngeren Generation? Ist das nicht eine Generation, die reinkommt mit viel Mut, mit viel Wurf und vielleicht auch aus sich heraus was verändern kann? Wie blicken Sie auf die?
Ich blicke eigentlich sehr, sehr positiv auf die Jüngeren. Ich nehme die in meinem eigenen Unternehmen und was ich tagtäglich so erlebe, so wahr, dass sie motiviert sind, dass sie auch leistungsbereit sind und Verantwortung übernehmen wollen. Natürlich können sie auch selbstbewusster auftreten als das vielleicht Generationen davor, weil wir einfach einen sehr hohen Arbeitskräfte- und Fachkräftemangel haben und sie sich einfach auch ihre Jobs aussuchen können. Deswegen ist das auch gut zu sagen, wie sie sich ihre Arbeitswelt vorstellen, wie sie arbeiten wollen. Und auch hier bräuchte es bessere Rahmenbedingungen. Beispielsweise müsste das Arbeitszeitgesetz modernisiert werden. Wir haben starre Zeiten, die pro Tag gesetzlich eingehalten werden müssen. Aber eine wöchentliche Grenze für eine Höchstarbeitszeit wäre viel hilfreicher in Zeiten, wo man viel digital arbeitet, wo man auch ortsunabhängig arbeiten kann beispielsweise. Und da ist es auch einfach richtig, dass junge Leute klar sagen, wie sie sich die Zukunft der Arbeit auch vorstellen.
Ja, absolut. Also was ich mir manchmal beobachte, dass früher, also so unsere Generation, sage ich jetzt mal, die wollte, wenn sie nicht das Glück hatte, ins eigene Familienunternehmen gehen zu können, dann ging man zu einer Bank, zu einer Versicherung, irgendein großes Industrieunternehmen, dann wusste man, da habe ich eine gute Karriere und das war auch irgendwie toll. Heute habe ich das Gefühl, dass das Coolste, was man machen kann, ist ein Startup gründen, oder? Da ist doch so ein gewisser Gründergeist schon zu spüren. Ich finde das eigentlich ganz schön, aber vielleicht übertreibe ich da auch.
Ja, das ist richtig. Die Idee finden auch viele jüngere, aber auch ältere Menschen wirklich sehr, sehr gut. Aber wie man das konkret anstellt, das wissen halt die wenigsten, weil man einfach auch zu wenig wirtschaftliche und Finanzgrundlagen in der Schule lernt. Also beispielsweise, wie komme ich von der Idee zum ersten funktionsfähigen Produkt? Mache ich das alleine oder mache ich das im Team? Wenn ja, wie finde ich ein Team? Wie finde ich Geldgeber? Wie komme ich an Kapital? Wie baue ich mir meine erste eigene Webseite? Wie programmiere ich die eigentlich? Das sind alles so wichtige Fragen. Da muss man ja wissen, wie es weitergeht. Und es ist sehr schwer, das alleine zu machen, wenn man keinen Unternehmer kennt. Und Deutschland ist nun mal überwiegend ein Land aus Angestellten mit Selbstständigen, die einfach in der Minderheit sind. Und deswegen ist es so sinnvoll, dass Startup-Teams inzwischen über 1000 Mentoren im Netzwerk hat. Die Jugendlichen können sich einfach über die Webseite bewerben, einfach hinschreiben und sagen, ich brauche einen Mentor, ich habe die und die Idee und ich brauche Unterstützung in den und den Bereichen. Und dann gibt es Menschen, die sich auskennen, die Erfahrungen haben, die Türen öffnen können, die selber ein großes Netzwerk haben, die einem weiterhelfen können. Schon mein Vater sagte zu mir früher, such dir ein Netzwerk an Gleichgesinnten, die dir weiterhelfen können, dann ist der Weg auch viel einfacher, als wenn du ihn ganz allein beschreitest.
Ja, auf jeden Fall. Sehr spannend. Jetzt bin ich ganz neugierig, was der dritte Gegenstand ist, der dritte Wert, über den wir sprechen.
Der dritte Gegenstand ist das Steuerrad, das ich geschenkt bekommen habe von dem ehemaligen Präsidenten des Verbandes, die Familienunternehmer Reinhold von Eben-Vorlet. Ich bin seine Nachfolgerin. Ich bin vor einem Jahr gewählt worden als Präsidentin des Wirtschaftsverbandes die Familienunternehmer. Wir vertreten die Interessen von mittelständischen Familienunternehmen und ich habe die Ehre, den Verband jetzt seit einem Jahr führen zu dürfen und mich somit für bessere Rahmenbedingungen für Familienunternehmertum in Deutschland einsetzen zu dürfen.
Wie empfinden Sie diese Arbeit? Ist das was, was Spaß macht? Ist das was, wo Sie merken, Mensch, das geht's voran? Oder ist das auch so ein bisschen Kampf gegen Windmühlen?
Für mich war gesellschaftliches Engagement schon immer selbstverständlich, denn ich bin schon mit dem Verband die Familienunternehmer aufgewachsen. Mein Vater hat in den 80er Jahren die Jugendorganisation davon, die jungen Unternehmer, geführt und hat mich schon als Kind auf Veranstaltungen mitgenommen. Insofern war es für mich immer selbstverständlich, dass Unternehmer sich nicht nur für ihr eigenes Unternehmen und die eigenen Mitarbeiter engagieren, sondern am Standort Deutschland und Europa sich auch für bessere Rahmenbedingungen für Unternehmertum einsetzen. Und ich bin, als ich ins Familienunternehmen eingestiegen bin, auch direkt Mitglied geworden bei der Jugendorganisation Die Jungen Unternehmer, habe diese auch schon 3 Jahre führen dürfen. Und deswegen ist es für mich jetzt auch eine Selbstverständlichkeit, auch den Mutterverband zu führen und mich gerade in diesen Zeiten auch sehr dafür einzusetzen, dass wir die Werte der sozialen Marktwirtschaft leben und auch uns an ihr als Rahmen für unser Wirtschaftssystem in Deutschland orientieren. Und da haben Sie schon recht, das ist irgendwo auch ein Kampf gegen Windmühlen, denn die Ideen der sozialen Marktwirtschaft finden gerade in der aktuellen Regierung nicht überall viel Gehör. Die Maßnahmen, die dort getroffen werden, die Gesetze, die erlassen werden, das hat sehr, sehr viel mit Regulierung zu tun, mit Bürokratie. Es wird wenig in Marktkräfte vertraut, es wird wenig in unternehmerische Verantwortung vertraut, sondern es wird sehr viel gesagt, der Staat muss das bestimmen und regeln und auch alles ganz genau kontrollieren. Das führt aber dazu, dass die Rahmenbedingungen nicht verlässlich sind in Deutschland. Es ist sehr, sehr unberechenbar, was zum Beispiel Investitionen angeht. Wenn Sie in Gebäude investieren wollen, in Klimaneutralität, dann werden Subventionen und Förderung versprochen, dann wird das aber ein paar Wochen später wieder zurückgenommen und rückgängig gemacht aufgrund von Haushaltsproblemen und Entscheidungen des Bundesverfassungsgerichtes. Und diese ganze Regulierung und Bürokratie und dieses Mikromanagement führt dazu, dass Unternehmen sich halt zurückhalten, Unternehmer sind abwartend. Es wird leider kaum noch investiert am Standort Deutschland, auch Europa. Und wir müssen zurück zu den Werten und Prinzipien der sozialen Marktwirtschaft, dass viel mehr Eigeninitiative und Eigenverantwortung hier stattfindet, damit das mit den Investitionen auch wieder was wird.
Wir haben jetzt viel gesprochen und ich glaube, Sie haben da ganz viel valide Punkte gemacht, wo sich was ändern muss. Wenn wir mal drauf gucken, was denn eigentlich gut läuft, was würden Sie sagen, was macht den Standort Deutschland besonders? Was läuft hier gut? Worauf sind Sie stolz?
Ich bin sehr stolz darauf, was dieses Land in den letzten Jahrzehnten erreicht hat, gerade auch mit dem sehr starken Mittelstand, der wirklich das Rückgrat unserer Gesellschaft hier ist. Wir, also die Familienunternehmen, aber auch die vielen Mitarbeiter natürlich, die da mitgearbeitet haben, haben das Wirtschaftswunder hier ermöglicht und somit haben wir eine sehr, sehr starke und auch resiliente Basis. Wir haben viel Substanz hier vorhanden im Land. Aber jetzt ist es schon trotzdem so, dass wir seit 1 oder 2 Jahrzehnten von dieser Substanz auch leben und nicht mehr da rein investieren, um sie zu stärken, um sie zu erneuern, um sie zukunftsfit zu machen. Und es ist einfach so, dass Innovationen und Investitionen jetzt inzwischen vermehrt in anderen Ländern stattfinden und gerade die USA und China eben sehr gut unterwegs sind und an uns vorbeiziehen. Und wir müssen diese Stärke, die wir haben, den Mittelstand und die Unternehmen, ja, wir müssen ermöglichen, dass die Rahmenbedingungen hier wieder so attraktiv sind, dass wir deutlich mehr Wachstum und mehr Investitionen auch ermöglichen können, um dann auch die Mittel zu haben, um in Klimaneutralität zu investieren, aber eben auch in die Aufstockung der Bundeswehr, um nur 2 Beispiele zu nennen.
Ich habe kürzlich gehört, dass der deutsche Bankchef Christian Sewing gesagt hat, viele ausländische Investoren investieren sehr gerne in Deutschland, weil sie wissen, dass unser Rechtsstaat funktioniert, anders als in anderen Ländern. Und er hat die Sorge geäußert, dass sich das ändert mit all diesen politischen Kräften, die rechts und links an den Lagern sozusagen die Demokratie infrage stellen. Wie gucken Sie auf dieses Thema? Wie stark in Gefahr ist die Demokratie? Oder sehen Sie diese Gefahr im Moment nicht? Sieht er das zu schwarz?
Ja, doch, natürlich sind die Sorgen berechtigt, weil es ja auch doch auch inzwischen immer mehr populistische Stimmen in Deutschland gibt. Es gibt Wahlumfragen, die sagen, dass gerade auch rechte extreme Ränder, aber auch vielleicht in Zukunft auch linke extreme Ränder eben auch Stimmen bekommen. Und da stellt sich schon die Frage, wie kriegen wir in Zukunft auch eine stabile Regierung aus der Mitte heraus hin? Ich denke, gerade für Familienunternehmen, für Investoren ist eine Politik der Mitte, eine verlässliche Politik auch sehr wichtig, die auch eben die demokratischen Werte vertritt, also Meinungsfreiheit beispielsweise, dass Menschenrechte eingehalten werden. Aber die Freiheit ist auch so wichtig für die Wirtschaft, dass wir eben eigene Entscheidungen hier treffen können, wo wir investieren, welche Innovationen wir schaffen, welchen Weg wir gehen, zum Beispiel um klimaneutral zu werden, dass uns das nicht im Mini-Detail vorgeschrieben wird, sondern dass ein Ziel vorgegeben wird, wie viel CO2 bis wann eingespart werden muss, aber den Weg dorthin können wir dann frei entscheiden. Und gerade für solche Dinge ist natürlich auch die Demokratie mit ihrer Freiheit so wichtig für die Unternehmen. Und deswegen ist es auch sehr wichtig, dafür zu werben, welche Vorteile die Demokratie hat, dass es so wichtig ist, auch wählen zu gehen, dass alle Bürger sich wirklich ihrer Verantwortung bewusst sein müssen, die sie haben, auch als Wähler. Und man muss sich intensiv mit den Inhalten der Parteien auseinandersetzen, die zur Wahl stehen. Man muss sich wirklich fragen, wenn man wählt, welche Konsequenzen könnte das haben für unser Land?
Sie haben ja vorher auch gesagt, Sie haben für Europa oder zum Thema Europa einen Beitrag geschrieben. Das ist ein wichtiges Thema. Machen Sie was mit Ihren Kollegen, Kolleginnen im Unternehmen vor den Europawahlen? Die stehen ja nun an. Gehen Sie da ins Gespräch oder wie handhaben Sie das Thema?
Ja, das tun wir Familienunternehmer sehr viel, auf Betriebsversammlungen zum Beispiel und natürlich auch vor Wahlen, dass wir uns intensiv mit den Mitarbeitern austauschen, aber als Verband natürlich auch stark in die Öffentlichkeit gehen und in den öffentlichen Debatten sichtbar sein wollen als Familienunternehmen in Deutschland, um eben einerseits zu sagen, welche Rahmenbedingungen brauchen wir für die Zukunft, sowohl für die Unternehmen als auch natürlich für die Mitarbeiter. Ja, das ist einfach extrem wichtig, also sowohl mit den Mitarbeitern in den Unternehmen zu sprechen, als auch in die öffentlichen Debatten, auch in die Medien zu gehen und eben kein Hidden Champion mehr zu sein. Ich denke, heutzutage kann es sich niemand mehr leisten, politisch abstinent zu sein. Und natürlich kann man keinem Mitarbeiter vorgeben, was er wie zu wählen hat, um Gottes Willen. Mit Sicherheit nicht. Aber man kann Mitarbeiter sensibilisieren und einfach darüber sprechen, was brauchen wir in Zukunft für dieses Land, um weiter hier auch frei leben zu können und auch unseren Wohlstand erhalten zu können und trotzdem aber beispielsweise auch klimaneutral werden zu können.
Und wenn Sie jetzt zum Abschluss einmal zurückgucken in Ihre Laufbahn, Sie haben ja schon beschrieben, Sie waren auch in anderen Unternehmen tätig, aber natürlich haben Sie Ihr Unternehmen sehr stark geprägt. Gibt's einen Moment, eine Entscheidung, eine Weichenstellung, auf die Sie besonders stolz sind?
Ich bin sehr stolz, dass ich das Unternehmen seit 2017 jetzt von Seiten unserer Familie alleine operativ führe. Und dass sich unser Unternehmen insgesamt seitdem auch gut entwickelt hat und dass wir sehr stabil und solide dastehen. Und gerade der Nachfolgeprozess in Familienunternehmen ist auch nicht immer einfach. Es ist auch emotional. Und ich bin sehr stolz, dass das bei unserem Familienunternehmen sehr gut geklappt hat und ich diese Entscheidung, die ich mit 16 Jahren getroffen habe, das Unternehmen in die nächste Generation zu führen, auch nie bereut habe, sondern im Gegenteil mir jeden Tag denke, dass ich genau das mache, wozu ich Lust habe, was mir Freude macht, was mich glücklich macht. Und es ist einfach schön, mit unserem Team das Unternehmen in die Zukunft zu führen und eben auch zu wissen, dass es für uns eine sehr langfristige Zukunft sein soll. Wir sind jetzt 101 Jahre alt und die nächsten Jahrzehnte wollen wir auf jeden Fall auch weiter erfolgreich bestreiten können.
Dann sage ich ganz, ganz herzlichen Dank für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Das war die 48. Folge von Werte und Leadership, dem Podcast der Wertekommission. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.
Das war Werte und Leadership, der Podcast mit Andrea Rexer. Werte und Leadership ist eine Produktion von Aldente Entertainment. Produktionsleitung Rebecca Strieder. Postproduktion Ferdinand Kreuzer. Werte und Leadership ist ein Podcast für die Wertekommission mit freundlicher Unterstützung von Westlotto.